Transtastic, eine envy-galaktische Radiosendung mit Lila Sophia und Daniel Ciano.
Hallo, herzlich willkommen zu Hauptsache nicht Anke. Heute mit Cornelia Kost
und Daniel Ciano. Hallo Daniel.
Hallo Cornelia.
Daniel, was haben wir heute vor?
Ja, wir waren unterwegs verschiedenen Veranstaltungen und haben unser Mikrofon dabei gehabt und das verschiedenen Menschen unter die Nase und vor den Mund gehalten und dabei spannende Interviews mitgebracht, an denen ihr euch heute freuen könnt.
Ja, wir haben nicht nur spannende Interviews, sondern wir haben auch wieder ganz spannende Musik, unter anderem von Sifa Amelo. Sie ist geflohen aus der Ukraine. Da haben wir im Moment einen ganz fürchterlichen Krieg. Daniel, was fällt uns dazu ein?
Uns fällt dazu ein, dass dort Menschen gezwungen werden, in den Krieg zu ziehen, Menschen vertrieben werden, ihre Heimat verlassen müssen, Menschen sterben. Es ist wichtig, dass Menschen den Kriegsdienst verweigern dürfen und zwar unabhängig von Alter und Geschlecht und zwar überall in der ganzen Welt. Das fordern wir.
Genau. Kriegsdienstverweigerung, das muss immer möglich sein, egal unter welchen Umständen solche Kriege stattfinden. Und da sind wir ganz froh und erleichtert darüber, dass Sifa Amelo jetzt in Sicherheit ist. Wir hören sie mit Undiscovered Animal. Ich fand, das ist ein sehr schöner Song gewesen von ihr.
Ja, total. Ich freue mich, dass wir das hören durften. Sifa Amelo ist ja ihr die Flucht gelungen und geholfen hat ihr dabei die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit, DGTI. Die haben ihr geholfen, die Flucht zu ermöglichen, dem Land zu entfliehen und diesem Kriegsdienst zu entfliehen. Und wir freuen uns mit ihr, dass sie jetzt hier in Sicherheit ist.
So, wir hören jetzt ein Interview. Die Interviews, die wir heute in der Sendung haben, haben wir gemacht auf dem Fachtag Geschlechtliche Vielfalt in der Gesundheitsversorgung in Braunschweig, den das QNN Niedersachsen organisiert hat, mit viel Fachprominenz. Und zu dieser Fachprominenz gehörte Annette Güldenring. Annette Güldenring ist uns allen gut bekannt. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und vor allen Dingen Oberärztin im der Fachambulanz am Westküstenklinikum Heide. Und ich habe mit ihr gesprochen, da sie auch in der S3-Leitlinienkommission gesessen hat und hoffentlich auch in der neuen sitzen wird, wie sie das einschätzt, dass Nichtbinarität nicht so ausdrücklich, wie wir uns das gewünscht haben, in der S3-Leitlinie drin stand und vor allen Dingen es dann die Grundlage war, dass sich die MDS darauf berufen konnte und es ja ganz rausgenommen hat, was ja für uns außerordentlich schwierig ist, natürlich auch für die Menschen, die es betrifft. Dann habe ich sie um eine Einschätzung zum Selbstbestimmungsgesetz gebeten und zum Schluss habe ich mit ihr darüber gesprochen, welche Konsequenzen es jetzt haben wird, wenn sie in Rente geht.
Aber warum?
Ich freue mich, dass ich Annette Güldenring hier am Mikrofon habe für das Transradio im Pink Channel in Hamburg. Annette, du hast an der S3-Leitlinie, an der bestehenden S3-Leitlinie mitgearbeitet, die wir, glaube ich, alle als Verbesserung erlebt haben und als gute Weiterentwicklung und auch eine gute fachliche Grundlage. Die MDS Richtlinie, die sich darauf ja stützt, hat ja das Thema Nichtbinarität explizit ausgeschlossen und sich damit im Übrigen ja auch nochmal inhaltlich auf die S3-Leitlinie bezogen. Könntest du aus deiner Sicht darstellen, war dieser Bezug korrekt und wie siehst du das Verhältnis MDS-S3-Leitlinie? Ist das euer Gedankengang gewesen, dass ihr das so in die Binarität bringen wollte? Und wie sieht das dann in der Überarbeitung aus?
Das war natürlich für uns eine Riesenenttäuschung, dass in der
MDS-Begutachtungsrichtlinie letztendlich die Themen und Bedarfe von non-binären Menschen überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Und damit verbunden natürlich auch die Katastrophe, dass non-binäre Menschen aus der Gesundheitsversorgung rausgefallen sind. Das ist im Grunde ein Dilemma und für die Betroffenen eine Riesenproblematik, für die wir aktuell keine Lösung haben. Und es stellt sich natürlich die große Frage, wie das in der Zukunft weitergehen kann, wird. Und da mit Blick auf den MDS irgendeine Prognose zu stellen, nach den Erfahrungen, die ich mit dem MDS seit über 20 Jahren habe, das traue ich mich einfach nicht. Das kann ich auch nicht. Und es ist auch Kaffeesatzlesen.
Die S3-Leitlinie wird ja oder soll überarbeitet werden. Kannst du was Konkretes sagen? Gibt es da eigentlich im Moment schon Schritte, Überlegungen, wie das damit weitergeht?
Also es ist ja nach den Kriterien gefordert, dass Leitlinien alle 5 Jahren aktualisiert werden müssen. Das wäre also im Jahr 2023 der Fall. Und die Vorbereitungen laufen. Inhaltlich weiß ich noch nichts. Ich weiß aber, dass die Initiative in Gang gekommen ist.
Und wirst du selber wieder daran beteiligt sein? Wirst du dich da wieder einbringen fachlich?
Das ist möglich. Kann ich mich aber noch nicht festlegen. Ich bin auch noch nicht offiziell gefragt worden.
Nun steht das Selbstbestimmungsgesetz an. Die Koalition hat ja ganz konkrete Pläne. Was sind aus deiner Sicht die Eckpunkte, die mit dem Selbstbestimmungsgesetz verwirklicht werden müssen?
Naja, meine, dass wir gegen das TSG kämpfen, damals schon mit Maria Sabine Augstein, das ist seit 1981 im Fluss. Jetzt sind wir 40 Jahre weiter und es ist immer noch so fast so existent, wie es einmal war. Es ist einfach eine Katastrophe. Und ich hoffe natürlich, dass das TSG in der jetzigen Form so schnell wie möglich abgeschaffen wird und Menschen ihre Möglichkeiten haben, nach ihrem eigenen Lustempfinden, nach ihren Bedürfnissen, das Geschlecht zu wählen und offiziell zu leben, was sie wünschen.
Gutachten oder kein Gutachten?
Gar kein Gutachten. Also ich finde, das ist einfach eine Selbstbestimmungsfrage und da hat niemand anders einzuregen. Und ich habe ja auch 2013 schon geschrieben, dass man Geschlechtsidentität von außen nicht diagnostizieren kann, dass die Medizin das mal vorgegeben hat. Geschlechtsidentität diagnostizieren zu können, war eine Anmaßung.
Du bist eine Institution in Schleswig-Holstein in der Versorgung von transgeschlechtlichen Menschen. Du gehst in Rente, habe ich gehört. Wie geht es weiter mit der Versorgung? Wie geht es mit dir weiter? Weißt du das schon?
Also es ist ja schon auch traurig, dass also eine Ambulanz, die ich ja vor 15 Jahren da aufgebaut habe, dass ich niemanden gefunden habe, der die auch weitermacht. Das spricht dafür, dass eine große Angst in der Medizinerszene da ist, sich auf das Thema einzulassen, was ich auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, weil es kein einfaches Thema ist. Aber ich habe leider niemanden gefunden, der diese Ambulanz weiterführen wird. Also wird die Ambulanz dann auch mit meinem Ausscheiden beendet werden. Die Versorgungssituation in Deutschland ist generell eine Katastrophe. Wir befinden uns ja jetzt hier auf dieser Fachtagung in Braunschweig, wo das auch immer wieder mal zur Sprache gekommen ist. Da muss nachgebessert werden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern glaube ich, dass wir in Hamburg und Schleswig-Holstein in den letzten Jahren gar nicht so schlecht in der Versorgung waren. Aber der Bedarf nimmt zu. Es kommen täglich, nicht täglich, aber wöchentlich kommen so an die 10, 20 Mails rein mit Nachfragen. Und wie das weitergehen soll, weiß ich nicht.
Vielen Dank, Annette.
Ja, danke Cornelia für das Interview. Jetzt hören wir noch etwas Musik und zwar Sorry Not Sorry von Sir Mantis. Ja, Cornelia, du warst im Rathaus und hast dort Farid Müller getroffen. Das ist der Sprecher für LSBTI und Medienpolitik in Hamburg für die Hamburger Grünen. Worüber hast du mit ihm gesprochen?
Ja, ich habe mir vorgenommen, dass, wenn wir das schaffen, ich für jede Sendung einen Politikerin ans Mikrofon hole und sie zum Stand des Selbstbestimmungsgesetzes befrage, sodass wir immer nicht nur einen aktuellen Stand der Diskussion haben, sondern unseren Teil dazu beitragen, dass dieses Gesetz endlich verwirklicht wird.
Okay, dann lass uns doch das Interview hören.
Fragen, Fragen, Fragen.
Ich spreche hier mit Farid Müller als querpolitischer Sprecher der Hamburgischen Bürgerschaftsfraktion der Grünen. Farid, toll, dass du dich Zeit genommen hast für unsere Radiosendung Transgender Day of Visibility. Magst du dazu ein paar Sätze sagen für unsere Hörerinnen?
Ja, wir haben ja gesehen, dass in letzter Zeit wieder die Kämpfe und Angriffe auf Menschen mit queeren Hintergrund und auch gerade mit Trans-Hintergrund zugenommen haben. Diese Auseinandersetzungen und die gewalttätigen Auseinandersetzungen, das Druck machen gegen diese Menschen, das lehnen wir Grüne ab. Und wir wollen diesen Tag auf Sichtbarkeit sozusagen nutzen, um in der Gesellschaft für diese Vielfalt zu werben und nicht diese Vielfalt einzuschränken oder zu bekämpfen. Das ist unser Job. Und ich freue mich, dass wir hier in Hamburg relativ weit damit sind.
Farid, magst du uns ein Gesetz zum Selbstbestimmungsgesetz sagen? Die Grünen sind da ja, haben da ja einen wichtigen Entwurf vorgelegt. Was ist deine Haltung dazu? Was denkst du, wann wird es kommen?
Ich hoffe, dass sich die Bundestagsabgeordneten der Ampel jetzt sehr drum kümmern, weil das ist sicherlich ein Gesetz, was von dieser Gruppe der Menschen sehr schnell gebraucht wird. Alle haben große Hoffnung, dass sie endlich eine tatsächliche Verbesserung ihrer Lebenssituation auch haben. Das hängt an diesem Gesetz. Und ich hoffe sehr, dass wir da spätestens im nächsten Jahr schon auch was auf die Beine kriegen, auch im Deutschen Bundestag. Und der Zentral bei dieser ganzen Frage der gesetzlichen Neuregelung ist ja die Selbstbestimmung. Dass nicht zig Gutachten und Amtsrichter darüber bestimmen, was ich für eine Identität habe oder nicht. Das ist die zentrale Reform und daran arbeiten wir.
Danke.
Ja, Grüße. Wir grüßen natürlich an allererster Stelle die Mütter unserer großen Schwester der Dyke Edition, Ricarda und Claudia. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr uns diese Sendung ermöglicht habt, ihr Lieben. Wir wollen unbedingt das 8. März-Bündnis grüßen, das grundsätzlich das ganze Jahr über fleißig an unterschiedlichen Demonstrationen arbeitet. Nicht nur zum 8. März, sondern auch zum Tag der Gewalt an Frauen am 25. November und auch unterstützend zu allen möglichen Terminen, die Transgender betreffen und alle möglichen anderen Menschen, die marginalisiert sind und Unterstützung brauchen. Alle werden dort unterstützt, supported und wir freuen uns, dass wir ein Teil dieses Bündnisses sein dürfen. Danke an euch Frauen. Vielen Dank, dass es euch gibt. Schön, dass ihr diese Arbeit macht und diese Mühe habt. Also sie euch macht natürlich. Aus diesem Bündnis heraus möchte ich persönlich ganz besonders Berivan von Zora grüßen, die mich immer wieder mit ihren starken Reden beeindruckt. Zuletzt in Altona bei einer Veranstaltung, bei der es darum ging, einer jungen Frau zu gedenken, die ermordet wurde. Also eine Demonstration gegen Femizide im Allgemeinen, aber eben auch im Besonderen wegen dieser jungen Frau, die von ihrem Stalker getötet wurde. Du hast mich sehr betroffen gemacht, Berivan. Danke, dass du das tust, was du tust. Grüße gehen natürlich an Lila Sophia. Danke, dass du an unserer Seite bist, auch wenn du heute nicht hier bist. Ein Dank geht an Saskia Lavaux von Schrottgrenze, die unsere tollen Jingles gemacht hat, die uns unheimlich viel Freude machen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch dir Grüße schicken, Jeanette, die du unser tolles Titelbild gemacht hast. Vielen Dank dafür. Cornelia, am Samstag auf dem Fachtag in Braunschweig hast du auch Robin Ivy Osterkamp interviewt. Robin Ivy Osterkamp benutzt kein Pronomen und leitet die Landesfachstelle Trans im queeren Netzwerk Niedersachsen e.V. und macht da eine großartige Arbeit. Erzähl mal von deiner Begegnung mit Robin.
Ich habe mit Robin über die Situation der Gesundheitsversorgung im Land gesprochen. Und natürlich auch über die tolle Arbeit, die Robin für die Community in Niedersachsen macht.
Ja, bevor wir dieses Interview an euch schicken, möchte ich mich natürlich bei Robin nochmal ganz persönlich bedanken für diese großartige Organisation dieses Fachtags. Eine tolle Arbeit habt ihr da gemacht. Danke.
freue mich sehr, Mikrofon Robin Osterkamp zu haben auf dem Fachtag Geschlechtliche Vielfalt in der Gesundheitsversorgung in Braunschweig. Robin, vielleicht magst du zwei Sätze zu dir sagen?
Ja, klar. Ich bin Robin Ivy Osterkamp. Ich bin 29 Jahre jung und hauptamtlich arbeite ich in der Landesfachstelle Trans als Referentin für trans- und nicht-binäre Themen im Queeren Netzwerk Niedersachsen. Das ist so ein Landesverband für queere Vereine, Selbsthilfegruppen, informelle Gruppen im Land Niedersachsen. Untersteht dem Sozialministerium Niedersachsen. Genau, und ich arbeite nebenberuflich an der Uni in Hannover, an der Philosophischen Fakultät, am Institut für Soziologie und bringe da auch so ein bisschen die queere Agenda mit rein. Und ehrenamtlich bin ich im Vorstand vom Bundesverband Trans tätig. Genau, vielleicht noch nebenbei, ich benutze keine Pronomen, bin nicht binär trans, ist ja auch immer ganz wichtig zu sagen. Genau.
Danke. Du hast diesen Fachtag mitorganisiert. Ich finde, der ist wahnsinnig gut besucht und ihr habt ja sehr viel Fachprominenz bundesweit hierher Braunschweig geholt. Vielleicht magst du ein bisschen was zu den Besucherinnen sagen, zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Wie verläuft aus deiner Sicht der Fachtag bisher? Welche Ziele habt ihr?
Genau, Ziel ist natürlich irgendwie ein bisschen Awareness für das Thema für die Themen von Trans- und Interpersonen in die Gesundheitsversorgung zu bringen. Natürlich wissen wir auch, dass es irgendwie immer die gleichen Verdächtigen irgendwie trifft. Aber trotzdem war es uns einfach wichtig, ein Angebot nochmal zu schaffen, das Thema Gesundheit auch nochmal anzubringen, weil wir auch immer wieder merken, dass das so ein Grundthema ist, was auch viel Lebensqualität kosten kann. Und selbst wenn jetzt irgendwie eine Person hier rausgeht und das mit in ihre Strukturen nimmt, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, würde ich sagen. Wenn die Leute so ein bisschen das Thema mit reinbringen und vielleicht irgendwie versuchen, ein bisschen was zu bewegen in ihren eigenen Strukturen, in ihren eigenen Einrichtungen, dann ist das schon klasse, würde ich sagen. Und ich glaube, dass wir so hochkarätige Stars der Szene sozusagen hier haben, liegt auch ganz viel daran, dass wir eine recht große Orga-Gruppe waren, die auch vielseitig aufgestellt ist und wir alle wen kennen und wenn wir nicht wen kennen, dann kennen wir wen, der wen kennt. Und darüber ist das, glaube ich, hat das, glaube ich, so toll funktioniert, weil wir irgendwie alle so ein bisschen Leute einbringen konnten, die wir kannten oder von denen wir wissen, dass sie echt gut sind. Und da einfach ganz viel Wissen im Raum war zur Organisation. Und gerade dieses vielfältig aufgestellt sein fand ich auch super wichtig, vor allem im Bereich Trans, in Anführungsstrichen, versus Inter, was ja irgendwie auch oft mal so ein bisschen so ein Thema ist, dass irgendwo geschlechtliche Vielfalt Trans und Inter draufsteht, dann aber eigentlich zu 90% Trans drinne ist und Inter dann irgendwie so mal im Nebensatz gesagt wird oder das so verallgemeinert wird. Und genau, gerade in dem Bezug bin ich unglaublich froh, dass wir da so viel Unterstützung vom Verein Intergeschlechtliche Menschen haben, aber auch von der Landeskoordination Inter, die ja auch mit dem Landesverband Intergeschlechtliche Menschen Niedersachsen zusammenarbeitet. Ich glaube, ich habe den Titel falsch gesagt, aber das ist so ein langer Titel. Und genau. Und ich, wir hatten ein bisschen gehofft, dass ein paar Leute mehr kommen, aber ich glaube, wir waren noch so ein bisschen aus Online-Zeiten verwöhnt, weil natürlich in so in diesen Pandemiezeiten, wenn solche Dinge online sind, natürlich wesentlich mehr Leute kommen, weil sie keine Anfahrtswege haben und auch ein bisschen besser abschalten können, wenn wir ganz ehrlich sind. Genau, aber ich, jetzt, wo ich so hier bin, bin ich doch echt ganz begeistert, was für Leute da sind, weil das auch einfach irgendwie alles sehr, scheinbar sehr coole Leute sind, die, glaube ich, die Sachen auch gut mitnehmen in ihre Kontexte und die auch Interesse haben. Und ich glaube, das ist mir immer lieber, als wenn wir irgendwie 50 Leute hier haben, die aber alle keinen Bock haben. Von daher bin ich im Moment total zufrieden und ehrlich gesagt auch total auf Adrenalin und gehypt und ja, Begeisterung pur.
Ja, also ich kann aus meiner Wahrnehmung sagen, dass es hier sehr spannende Diskussionen gibt, ein tolles Forum für Vernetzung ist und dass es hier einen ganz tollen fachlichen Austausch gibt und auch einen ganz spannenden fachlichen Input und die Berührungspunkte oder vielleicht auch die Grenzen zwischen Inter und Trans sind natürlich auch nochmal spannend und ich finde, da habt ihr eine unglaublich tolle Leistung vollbracht, dass ihr da so Akzente setzen konntet auf dieser Veranstaltung oder könnt nach wie vor, ja.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also das würde ich auch sagen, ist eine sehr große Stärke dieses Fachtags, da die Perspektiven, also die Unterschiede und auch die Gemeinsamkeiten dieser Perspektiven zu betonen.
Du hast ja ein sehr persönliches Statement hier als Input mitgegeben und hast skizziert das, was wir auch wahrnehmen. Wir sind ja da im wilden Hamburg, im Norden der Republik und haben aber auch natürlich viele Berührungspunkte mit Niedersachsen. Aus Hamburger Wahrnehmung ist es so, dass schon die Situation, die Gesundheitsversorgung schwierig ist für Menschen mit geschlechtlicher und der geschlechtliche Vielfalt. Wie siehst du die Entwicklung in Niedersachsen? Was muss sich verändern aus deiner Sicht?
Was ich ganz doll sehe, ist, dass irgendwie es wenig Nachwuchs gibt. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es generell so ein bisschen so ein Medizinproblem ist, dass medizinische Berufe wahrscheinlich einfach nicht der Burner gerade sind, verständlicherweise. Der Fokus lag jetzt in den letzten Jahren natürlich auch ganz woanders mit der Corona-Pandemie. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil es, glaube ich, so sehr verfärbt ist, sozusagen auch von dieser Pandemie. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass in den letzten Jahren gut viel passiert ist, um irgendwie eine bessere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, also nichts Substanzielles. Wobei ich aber auch das Gefühl habe, dass gerade die jüngeren Menschen, die in den Gesundheitsbereich gehen, schon auch offener sind. Aber wie gesagt, dann halt auch ältere Leute, die vielleicht schon lange zu dem Thema arbeiten, in Rente gehen, keine Nachfolge haben, was dann auch wieder Lücken aufreißt, die auch durch offene, neue medizinische Fachkräfte nicht unbedingt geschlossen werden kann, weil offene Fachkräfte natürlich immer noch keine ExpertInnen sind und das immer noch so zwei verschiedene Dinge sind. Genau, ich glaube, das ist so meine Einschätzung im Moment.
Wir haben ja eine zum Teil ja wütend geführte Debatte, öffentliche Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz. Was denkst du, was diese Debatte für Einfluss auf die Versorgung hat?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, über kurz oder lang kann es nur besser werden, gehe ich von aus. Also ich versuche da auch immer optimistisch zu bleiben, auch wenn ich manchmal so den Blick nach England habe, denke ich so, uff, nee, das brauchen wir hier also überhaupt gar nicht. Obwohl ich natürlich auch merke, dass es so rüberschwappt. Erzähle ich dir auch nichts Neues. Und ich glaube aber gerade, dass das Selbstbestimmungsgesetz, wenn es denn gut wird, worauf ich hoffe, auch eine gute Grundlage geben kann, eine bessere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Was ich im Moment eher so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Angst, nein, nicht Angst, aber Besorgnis habe, ist eher mit dem neuen ICD, wie da die Versorgungslage, ob da sich irgendwie die Krankenkassen irgendwas Geiles draus drehen, also für die Krankenkassen geil, und sagen so, ja cool, dann müssen wir jetzt irgendwie die und die Sachen nicht mehr leisten, ob es da irgendwie so einen Konflikt geben wird, den ich persönlich nicht nachvollziehen könnte. Aber wir wissen auch, dass Krankenkassen manchmal lieber gewinnorientiert handeln als nicht. Und genau, da ist so ein bisschen eher meine Besorgnis, wie das ausgehen wird, wenn wir da den neuen ICD haben und ob es irgendwie gelingen könnte, Trans-Themen irgendwie ins SGB mit reinzukriegen.
Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, was sind aus deiner Sicht die Eckpunkte? Was darf, was muss, was darf nicht?
Also was muss, auf jeden Fall, dass dieser schreckliche Begutachtungszwang weg muss. Also ich finde eigentlich, nicht mal eine Beratungslösung dürfte eigentlich rein, aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht unglaublich realistisch, dass es gar kein Gatekeeping sozusagen geben wird. Was ich finde, was auch unbedingt rein muss, ist eine Verankerung vom Offenbarungsverbot, dass das ein strafrechtlicher Bestandteil wird, dass es da wirklich Konsequenzen hat, wenn Menschen geoutet werden. Genau, was natürlich jetzt im gleichen Zuge noch irgendwie toll wäre, wäre, wenn eine Absicherung der Gesundheitsversorgung mit reinkommen würde und wenn wir diese künstliche Trennung von Trans und Inter in diesem Bereich irgendwie auflösen könnten und einfach alle Menschen über ein gleiches Verfahren gehen könnten, alle niedrigschwellig irgendwie versorgt werden würden und einfach entspannt sie selbst sein könnten. Bestimmt habe ich noch ganz wichtige Punkte vergessen, die mir jetzt aber gerade so ein bisschen entfallen sind.
Ihr habt in Niedersachsen die Fachstelle, nee, die
Landesfachstelle
Trans gegründet und wir gucken von Hamburg ja gar nicht neidisch nach Niedersachsen. Soweit ich weiß, ist das bundesweit das erste Mal, dass es gelungen ist, dem Thema geschlechtliche Vielfalt so eine starke Position zu geben in einem Bundesland. Also nicht nur neidisch, sondern man kann einfach auch mal herzlichen Glückwunsch sagen, dass es gelungen ist. Und soweit ich das verstanden habe, hast du einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass es dazu gekommen ist. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie ist es dazu gekommen, welche Aufgaben stehen an oder welche Aufgaben hat die Fachstelle und welche Planungen habt ihr?
Genau, also ursprünglich war es die Stelle war eigentlich Trans in Niedersachsen, abgekürzt TIN, wurde 2017 gegründet im Rahmen der Kampagne für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt des Landes Niedersachsens. Da wurde eine Landeskoordination eingerichtet und diese Stelle habe ich 2019 übernommen. Und es bildete sich aber immer mehr ab, dass das queere Netzwerk Niedersachsen war sehr stark in so einem Säulendenken drin, schwul, lesbisch, trans und inter. Mal ganz abgesehen davon, dass das Thema Bisexualität da drin sich gar nicht so richtig wiederfindet, was natürlich schon ein Problem ist, hat sich aber herausgestellt, dass als queeres Netzwerk irgendwie so eine Säulenverteilung aufrechterhalten zu wollen, einfach den Begriff queer schon total demontiert im Endeffekt. Deswegen haben wir uns für eine Umstrukturierung intern entschieden. Es war aber auch klar, dass wir die Bereiche Trans und Inter nicht auflösen können, weil das einfach die Bereiche sind, die am meisten im Moment gefragt sind, weil es einfach durch diese ganzen Entwicklungen, die gesellschaftlich stattfinden, das sind einfach, da ist am meisten Nachfrage. Und Nico, unsere Geschäftsführung, sagt immer so schön, immer wenn das Telefon klingelt, ist es eigentlich für die Landesfachstelle Trans. Und genau, dann waren wir so ein bisschen am Überlegen, okay, wir können es aber auch nicht so komplett entsäulen sozusagen. Okay, dann machen wir aus der Landeskoordination Inter und aus dem Bereich Trans in Niedersachsen Fachstellen bzw. ReferentInnenstellen. Und dann war auch so ein bisschen, dann habe ich gesehen, okay, cool, ich würde es super finden, wenn wir die Stelle irgendwie umbenennen und umstrukturieren auch könnten, weil ursprünglich war es gedacht, dass die Stelle die Communities vernetzt. Es hat sich aber auch total rausgebildet, dass diese Vernetzung ganz, ganz viel lokal stattfindet und dass die Leute, die lokal vernetzen, mit denen bin ich dann im Kontakt und darüber netzwerkt es wieder anders praktisch, also auf Landesebene und dass so die Community-Arbeit so richtig, richtig tief in die Community rein, geht auf Landesebene auch einfach gar nicht. Das geht am besten einfach auf lokaler Ebene. Und es hat sich so rauskristallisiert, dass es eher so in die Struktur geht im Land Niedersachsen. Und ich habe auch immer mehr gemerkt, so TIN ist irgendwie immer mehr für Trans-Inter-Nicht-Binär eine Abkürzung. Wurde auch schon mehrfach angesprochen, so, ja, und die Trans-Inter-Nicht-Binär-Stelle dann in Niedersachsen, wo ich dann immer so, nein, halt, wir haben für Inter eine eigene Stelle. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir diese eigene Stelle dafür haben. Und habe dann diese Umstrukturierung, die wir da vorgenommen haben, genutzt, um zu sagen, okay, es muss irgendwie anders heißen. Und es war erst der Gedanke zu sagen, okay, dann heißt es Landeskoordination Trans. Aber dann dachte ich auch so, nee, das ist irgendwie nicht so richtig das, was ich mache. Also die Landeskoordination Inter, die macht schon auch Landeskoordination, die koordiniert auf Landesebene. Das ist schon richtig so. Aber Landeskoordination Trans war irgendwie nicht so ganz passend. Das habe ich mich auch nochmal mit dem Vorstand beraten. Wir waren aber irgendwie relativ fix, so dass wir dachten, ja okay, Landesfachstelle ist eigentlich schon eher das, was es trifft. Weil wir praktisch so eine, vom Land so eine gewisse Legitimation haben, zu sagen, okay, wir verbreiten so das Wissen über Trans, wir machen dafür Aufmerksamkeitsarbeit oder Sichtbarkeitsarbeit. Und das ist eigentlich schon am ehesten das, was es eigentlich ist. Und dann dachten wir uns, okay, Landesfachstelle klingt auch super professionell. Und tatsächlich hat sich jetzt seit dieser Umbenennung des Ganzen auch die Arbeitsweise nicht unbedingt inhaltlich geändert, aber es ist schon ein Unterschied in der Qualität von Anfragen. Und auch in der Wahrnehmung habe ich das Gefühl, dass es sich stark verändert hat, dass es einfach fachlicher rüberkommt und auch mehr von außen wahrgenommen wird, auch außerhalb der Community, außerhalb unserer Bubble sozusagen. Und das, finde ich, ist ein unglaublich wichtiger Punkt, ein unglaublich wichtiger Schritt. Ich glaube, das trifft es so ganz gut.
Vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Jetzt lauschten wir der neuen Platte von Lila Sophia, AWT, und danach hört ihr ein Interview mit Julia Gerasch, das ist die Vorständin der Intergeschlechtlichen Menschen Landesverband Niedersachsen e.V., das Cornelia und ich geführt haben.
Aber warum?
Ich interviewe jetzt Julia Gerasch auf der Tagung Geschlechtliche Vielfalt in der Gesundheitsversorgung in Braunschweig. Julia, magst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
Das kann ich machen, ja. Also ich bin eine intergeschlechtliche Frau oder auch XY-Frau. Also so diese Selbstbezeichnung mag ich auch ganz gerne. Ich arbeite erstmal war ich selber Teil der Selbsthilfe und dort wurde mir geholfen und ich habe da sehr viele sehr, sehr nette Menschen kennengelernt und so. Und später habe ich dann auf Umwegen angefangen, auch selbst aktiv mitzuarbeiten, erstmal in der Organisation der Selbsthilfe und so und später dann eben auch in der Vereinsarbeit. Und bin jetzt Vorsitzende des Vereins Intergeschlechtliche Menschen Landesverband Niedersachsen und mache da eben Vorstandsarbeit. Und ich bin auch sonst noch Lehrerin in einer Schule für geistig beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler. Und das macht mir auch sehr viel Freude, dort zu unterrichten.
Du bist ja sehr spät, so wie ich das verstanden habe, in die Selbsthilfe gekommen oder überhaupt mit dem Thema Inter in Berührung gekommen. Wie war das für dich? Wie bist du mit diesem Thema in Kontakt gekommen?
Also als erstes bin ich sozusagen mit dem Thema erstmalig in Kontakt gekommen über die Medizin, als eben meine eigene Intergeschlechtlichkeit mit Anfang 20 diagnostiziert wurde und ich eben plötzlich erfahren habe, A, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt, B, dass ich Hoden habe, inliegende Hoden, und dass das der Grund ist dafür, dass ich auch keine Gebärmutter habe. Und das war alles sehr, sehr viel und sehr schockierend und hat mich auch in so eine Art Krise irgendwie gestürzt. Also ich war auf jeden Fall erstmal sehr, sehr verwirrt mit allem und so und die Ärzte haben mich ja beraten, möglichst schnell mich operieren zu lassen. Und das war in dem Moment für mich auch keine Frage, dass diese Hoden so schnell wie möglich weg mussten.
Ich habe das so verstanden, dass du deine Position da nochmal verändert hast, als du Kontakt hattest mit der Selbsthilfe. Wie würdest du das heute aus deiner heutigen Sicht bewerten? War das war der Weg richtig oder hättest du eine andere Art von Aufklärung gebraucht?
Auf jeden Fall eine andere Art von Aufklärung. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mich dann anders entschieden hätte. Vielleicht schon. Eigentlich doch, wie ich mich kenne, wahrscheinlich schon. Wenn ich besser aufgeklärt worden wäre und auch mehr Wissen gehabt hätte einfach darüber und ein bisschen mehr Zeit, um das zu entscheiden oder auch überhaupt die Maßgabe, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass man sich Zeit lässt mit der Entscheidung. Also es ging auch sehr viel Druck so von dem aus, was ich im ärztlichen Umfeld erfahren habe. Und von daher ging das dann alles sehr schnell. Und ich glaube, es wäre wesentlich, nicht einfacher. Also mein Körper war ja heile. Es hat alles super funktioniert. Und warum hätte man es nicht so lassen können? Diese Sichtweise hätte ich mir damals gewünscht einfach, dass ich die schon gehabt hätte.
Die Veränderung deiner Position, die ja, so wie ich das verstanden habe, aus dem Kontakt mit der Selbsthilfe herausgekommen ist, hat die Einfluss gehabt auf die politische Haltung, die du jetzt vertrittst? Was wäre dein politisches Anliegen? Was möchtest du mit der Arbeit, die du machst, mit der aktivistischen Arbeit, die du machst, was möchtest du damit bewirken?
Ja, also einmal auf jeden Fall eine Aufklärung über das Thema, weil ich einfach finde, also nicht jeder muss das bis ins Detail alles wissen, aber zumindest jeder sollte mal gehört haben, dass es sowas gibt wie Intergeschlechtlichkeit darüber so ein Grundwissen haben und auch wissen, wo man sich eventuell noch weitere Informationen holen kann. Also es ist einmal sozusagen die Aufklärung, auch die Sichtbarkeit. Also es ist ja so, dass tatsächlich bisher noch sehr wenig Menschen sichtbar sind. Aber ich glaube, dass es halt auch ganz stark daran liegt, dass das Thema immer noch sehr schambehaftet ist für viele und tabuisiert. Viele Menschen sind ja auch operiert worden und outen sich dann sozusagen gar nicht erst, sondern leben halt einfach angepasst in das binäre Modell Mann oder Frau. Wovon ich ja auch ein bisschen Gebrauch mache, muss ich sagen. Ne? Also ich bin auch nicht diejenige, die jetzt an jeder Stelle und bei jedem Gespräch eine Diskussion über Intergeschlechtlichkeit anfängt und sich da irgendwie ständig vor allen outet. Ich habe kein Problem, darüber zu sprechen, aber ich bin halt mehr als meine Intergeschlechtlichkeit. Das ist eine Facette von mir und ich möchte halt, dass alles gesehen wird, was mich ausmacht. Und wenn man halt darüber spricht, dann kann es dazu führen, dass, weil das Thema halt so unbekannt ist und so, dass es dann halt einen sehr starken Fokus halt darauf gibt und dass es dann nur noch darum geht. Und deswegen gucke ich da auch immer genau, wann ich wem was erzähle.
Es gibt ja eine Diskussion darüber, die Peer-Beratung zu stärken. Wäre das eine Überlegung, dass Menschen, bevor sie Eingriffe vornehmen lassen können, ob das nun im Erwachsenen oder auch in Jüngerem, also unter 18 erfolgt, wäre das eine Forderung zu sagen, die müssten zum Beispiel eine Beratungsbescheinigung von einer Peer-Beratungsstelle nachweisen, um solche Eingriffe vornehmen zu können?
Also ich fände es richtig gut eigentlich. Ich habe da jetzt zwar so direkt noch nie vorher drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich fände das echt gut. Weil ich meine, das ist ja was, also da fällt ja keinem, sage ich mal, ein Zacken aus der Krone, wenn man das machen lässt. Also und wenn man überzeugt ist, sich operieren zu lassen und es auch danach noch ist, dann ist es halt so. Aber zumindest schafft man einfach vielleicht nochmal den Raum, dass man nochmal eine andere Perspektive kriegt oder sich nochmal auf andere Art und Weise damit auseinandersetzt. Doch, ich glaube, das finde ich gut.
Gibt es ein persönliches Resümee, was du jetzt aus dieser Tagung mit nach Hause nimmst? Hast du eine Erkenntnis gewonnen, die du vorher nicht hattest?
Ja, ich habe ganz viel gelernt. Unter anderem auch unsere Gespräche über Transgeschlechtlichkeit und die Entwicklung dieses Wissens darüber, welches Geschlecht man hat. Also das fand ich total spannend. Über Transgeschlechtlichkeit habe ich nochmal wirklich eine Menge spannende Sachen erfahren und fand den Austausch darüber total gut. was den insgesamt fand ich auch den Input von Heinz-Jürgen Voss, den habe ich auch jetzt schon tausendmal erwähnt, glaube ich, total gut, weil ich finde, dass er das wirklich so gut alles darstellt und so vielseitig, vielfältig. Ja, das nehme ich so mit, glaube ich. Und die leckeren Brötchen.
Als die Änderung des Personenstandsgesetzes kam, also dieses PSTG 45b, danach, also jetzt ist, haben sich ja nicht so viele Leute, also die Inter sind, die haben das ja nicht genutzt, um ihren Geschlechtseintrag divers oder Streichung zu nutzen.
Ja,
und dadurch kommt ganz oft die Kritik, insbesondere den Mainstream-Medien von CIS-Personen, das hätte es ja gar nicht notgetan, so ein unsinniges Gesetz und warum, wenn es doch sowieso so wenig Leute tatsächlich genutzt haben und diesen Eintrag divers oder eben auch die Streichung gewählt haben. Warum meinst du, ist es trotzdem wichtig, dass das passiert ist, dass wir dieses Gesetz jetzt haben?
Also ich finde es total gut, weil es einfach auf gesetzlicher Ebene schon mal deutlich macht, es gibt mehr als nur Mann und Frau, sondern es gibt auch noch, also einfach die geschlechtliche Vielfalt ist sozusagen damit rechtlich sozusagen schon mal eingerahmt. Und was diese wenigen Zahlen angeht, glaube ich, dass es einfach sehr gut ist, wenn man dem Ganzen einfach noch Zeit gibt, weil das Ganze wirklich in den Kinderschuhen steckt. Es gibt, wie gesagt, nach wie vor eine hohe Zahl von Menschen, die auch da große Scham empfinden und das halt gar nicht irgendwie zeigen wollen oder so. Und ich glaube, je mehr die Gesellschaft sich auch öffnet, umso mehr Leute werden davon auch Gebrauch machen. Ich selbst habe mich auch gefragt, muss ich jetzt, nur weil ich Inter bin, meinen Pass in divers umändern lassen, obwohl ich mich selbst ja im weiblichen Geschlecht eigentlich verorte. Und habe mich dann aber eigentlich dafür entschieden, dass es für mich wirklich so passend ist und dass ich jetzt nicht, um diese Zahl um eins in die Höhe zu treiben, irgendwie meinen Pass umschreiben lasse, weil das wäre halt irgendwie auch meiner Erachtung nach nicht das, worum es geht.
Manche Menschen, die trans sind, fühlen sich durch die Transsein, die Diagnose F64.0, die ja doch noch aus der psychiatrischen Richtung kommt, stigmatisiert als psychisch erkrankt. Was auch nachvollziehbar ist, weil es ja tatsächlich da aus der Ecke kommt. Sind der Ansicht, wenn sie Inter wären, dann wäre es ja körperlich und dann stünden sie besser da. Und manche verwenden tatsächlich für sich Inter, also ich habe es schon oft erlebt, um eben besser dazustehen. Was würdest du dazu sagen? Wie würdest du damit umgehen? Wie empfindest du das, wenn tatsächlich Transpersonen auf dem Inter-Label sozusagen reiten?
Oh, spannende Frage, habe ich mich jetzt so auch noch nie mit auseinandergesetzt, aber also ich meine, es sind ja unterschiedliche Thematiken definitiv, aber es gibt auch viele Parallelen, zum Beispiel Transitionen gibt es eben auch im Inter-Bereich, die verschiedenen Faktoren der Geschlechtlichkeit spielen in beiden Bereichen eine große Rolle. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche Zeit, darüber nachzudenken. Ich weiß es nicht.
Vielleicht beim nächsten Interview nochmal.
Gerne.
Eine anschließende Frage darauf, noch anschließend kurz, hätte ich noch, und zwar, wir sind zwei unterschiedliche Communities, aber doch eben trotzdem sehr eng verwoben. Das sieht man ja auch daran, dass wir diese Tagung auch miteinander machen. Was wünschst du dir oder was wünschen sich Menschen, was wünscht sich Intermenschen e.V. von uns als Allies, als Support? Was können wir in der Trans-Community noch für euch tun, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen?
Uns einfach erwähnen und sagen, das gibt es. Vielleicht verweisen auf Stellen oder Plakate oder Aktionen oder was auch immer. Ich glaube, so kann man sich gut unterstützen und Ja, das.
Ja.
Ja.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ich fand auch die Gespräche mit dir und natürlich deinen Vortrag außerordentlich spannend.
Dankeschön.
Am 17.05. ist Ida Hobbit, am 2.06. Internationaler Hurentag und am 14.07. Non-Binary Day und am 30.07. ist unsere nächste Sendung und damit beginnt auch die Pride Week. Das war unsere zweite Sendung. Wir hoffen, sie hat euch Spaß gemacht.
Tschüss an euch alle und viel Liebe. Ciao.